Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand. Hallo und herzlich willkommen zu Studio Gastro, dem Podcast mit Geschmack. Freunde, ihr wisst doch Bescheid. Hier wird nicht nur angerichtet, hier wird aufgetischt. Gastronomie im Mittelpunkt, Hotellerie am Tischrand und dazwischen wie immer die Fragen, die in keiner Speisekarte stehen, aber jeden Abend entscheiden können. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und mit ihm, Jan Hartwig. Die Gastronomie liebt Ranglisten. Einen Stern, zwei Sterne, drei Sterne, Platz 1, Platz 10, Aufsteiger des Jahres, Koch des Jahres, Restaurant des Jahres. Irgendjemand vergibt eigentlich immer irgendwo gerade irgendeinen Titel. Und wir tun dann alle so, als ließe sich Geschmack in Tabellen eintragen. Komisch eigentlich, oder? Denn die schönsten Restaurantbesuche meines Lebens hatten erstaunlich wenig mit Urkunden zu tun. Sie hatten mit Menschen zu tun, mit Momenten, mit Gerüchen, die Jahre später plötzlich wieder auftauchen und mit einem ersten Bissen, der für einen Augenblick alles andere im Raum vergessen lässt. Und genau deshalb wollte ich dieses Gespräch so gerne führen. Nicht mit dem Drei-Sterne-Koch Jan Hartwig, nee, sondern mit dem Menschen, der irgendwann entscheiden musste, ob er eigentlich für Auszeichnungen kocht oder für Erinnerungen. Für Jurys oder für Gäste, für den nächsten Preis oder für den nächsten Abend. Ich wollte mit jemandem sprechen, der nach Jahren in der Spitzengastronomie den Schritt aus einem der renommiertesten Hotels Deutschlands in die Selbstständigkeit gewagt hat und dessen eigenes Restaurant nur wenige Monate nach der Eröffnung bereits wieder mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Mich interessiert, wie viel Freiheit in einer Küche noch übrig bleibt, wenn alle Welt erwartet, dass jeder Teller außergewöhnlich sein muss. Ob Perfektion irgendwann zur Gewohnheit wird oder ob sie jeden Morgen wieder bei Null beginnt. Und ob es überhaupt möglich ist, über Jahrzehnte zu den Besten zu gehören, ohne irgendwann Gefangener des eigenen Rufes zu werden. Richtig, auch das interessiert mich sehr. Denn hinter dem Namen Jan steht längst mehr als nur ein Koch. Da stehen Menschen wie Kilian Scarlett, die den Abend für Gäste genauso prägen wie das, was aus der Küche kommt. Und da steht ein eingespieltes Team, logisch, eine Familie, noch logischer und ein Unternehmen. Und da steht dann natürlich ein Mann, der sagt, ein Restaurant dürfe niemals an einer einzigen Person hängen. Obwohl genau sein Name an der Tür steht. Vielleicht reden wir also in der Spitzengastronomie viel zu oft über Sterne und viel zu selten über das, was sie überhaupt erst möglich macht. Und wisst ihr was? Genau darüber sprechen wir jetzt. Ich sage hallo und herzlich willkommen. Moin moin, schön, dass du da bist. Jan.
Ja, hi, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Die obligatorischste Frage von allen, wie geht es dir?
Wunderbar, danke. Ich freue mich über das tolle Intro. Du bist sehr gut vorbereitet, danke dafür. Ja, ich kann mir nur vorstellen, ich kann nur erahnen, dass es ein ganz spannendes Gespräch wird. Also mir geht's hervorragend. Wir haben schönes Wetter. Ich bin in freudiger Erwartung, was du wissen möchtest und über was wir plaudern werden.
Okay, the pressure is on. Jetzt, wo du sagst, es kann nur ein gutes Gespräch werden, weil ich so gut vorbereitet bin, gehst du so auch am Pass vorbei, wenn das Restaurant öffnet und machst der Brigade erstmal durch die Blume Druck und sagst, ach, das wird heute wieder ein richtig toller Tag. Ich weiß, ihr seid perfekt vorbereitet, hier kann überhaupt nichts passieren.
Ja, nein, also prinzipiell wirklich. Ich meine, ich bin auch nur ein Mensch, aber ich stehe schon morgens auf und hab zu 99,9% gute Laune und sag mir, es wird heute ein guter Tag.
Wirklich?
So, ja, ich versuche das wirklich, weil ich finde, dass schlechte Laune, miese Stimmung einen selber blockiert und hindert, und das ist in meinem Job ganz schlecht, weil wir machen ja so viel innerhalb von Teamarbeit für andere Menschen, und da geht's so viel um Leidenschaft und um letztendlich, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen kitschig anhört, das geht aber schon um Nächstenliebe. Also das Restaurant heißt ja Jan, so wie ich, und dieser große Hashtag, der über der Küche steht, dieser Begriff Labor der Liebe, das ist schon so gemeint, wie es da steht. Also ich finde schon, dass ohne Liebe gar nichts läuft, in keiner Beziehung im Leben, egal, aber schon gar nicht, wenn man was mit seinen eigenen Händen und seinen Gedanken macht für andere Menschen. Das ist das Schöne an unserem Job, wir machen Freude, und ich bin mit Sicherheit mit meiner Arbeit beliebter als eine Politesse, die den Knöllchen ans Auto hängt. Aber ich habe in der Regel gute Laune und freue mich eigentlich immer auf einen tollen Tag. Das gestaltet sich dann manchmal im Laufe des Tages anders. Deswegen, ich bin ja, wie gesagt, sind alles Menschen und nicht jeder Tag ist gleichermaßen schön, aber ich nehme es mir vor, dass er toll wird.
Aber um nochmal ganz kurz auf die Politesse zurückzukommen, am Ende des Tages ist das Knöllchen wahrscheinlich ein bisschen kostengünstiger als der Abend bei dir im Restaurant.
Ja, und ich möchte auch keinen irgendwie, das ist gar nicht despektierlich gemeint, also bitte.
Na, jeder, so ist auch nicht angekommen.
Auch dieser Job in allen Ehren, nicht, dass sich da jetzt irgendwer auf den Schlips getreten fühlt. Ja.
Nein, das muss man heute dazu sagen.
Ja, absolut. So, und du hast vollkommen recht, das ist preislich nicht vergleichbar, kommt jedenfalls darauf an, wie oft du dein Auto irgendwo falsch stehen lässt oder wie lange du stehen lässt. Aber in der Regel ist die Rechnung bei mir höher als ein Knöllchen beim Falschparken. Das stimmt schon. Aber wir arbeiten, ich gehe jetzt gar nicht auf den großen Wareneinsatz ein, der natürlich auch anders ist als in einem Schnitzelhaus oder so weiter, keine Frage. Aber wir haben natürlich wirklich viele top ausgebildete Fachkräfte. Du hast am Anfang den Kilian Scarlett nur als einen Menschen an meiner Seite genannt, der stellvertretend natürlich neben mir für das ganze Team auch steht. Wir sind über 20 Menschen, die alle brennen für ihren Job, die alle top ausgebildet sind, die sich Mühe geben, die wirklich nur das Gute, das Wohl der Gäste im Sinn haben und die jeden Tag 100% geben wollen. Und das muss man natürlich alles einpreisen. Und ich sage mal, es kommt so ein bisschen drauf an, wo man seine Prioritäten setzt, weil Geld ausgegeben ist schnell. Also der eine, der gibt die ganze Kohle fürs Auto aus, der nächste hat immer die neuesten Klamotten an. Das war ja in der Schulzeit schon so. Einer gibt die ganze Kohle für die Karre aus oder hat immer die neueste Anlage zu Hause und der nächste geht Freitag, Samstag in den Club und versäuft seine Kohle. Also das Geld ist sehr schnell ausgegeben, egal für welche Hobbys oder Vorlieben. Und ich bin der Meinung, und auch da muss ich jetzt aufpassen, dass man mich bitte richtig versteht. Natürlich ist das nichts für jeden Tag, für mich im Übrigen auch nicht. Es gibt ganz viele Gäste, die sagen, ja, wissen Sie, Herr Hartwig, wir haben uns das jetzt abgespart und es war wie ein kleiner Urlaub und danke und hin und her. Das ist ja was Besonderes. Da sage ich, für mich ist das auch was Besonderes. Ich gehe auch nicht alle zwei Tage ins Tantris oder sowas, ja. Also das ist was, was Geld kostet, aber es gibt einem ja so viel zurück auch. Und das finde ich schade, wenn das Menschen nicht sehen, dass das ein Invest in einen selber ist, in die Seele, ins Herz, natürlich in den Magen. Und ich finde, wenn man das jetzt vergleicht als Kulturevent auch und dann beispielsweise mit einem Besuch in der Oper oder jetzt war ich neulich bei einer tollen Veranstaltung in der Elbphilharmonie in Hamburg, das ist auch alles kostspielig, ja. Und wenn man dann Halbfinalkarten für Champions League hat, dann ist es auch kostspielig oder ein tolles Konzert. Das kostet alles sehr viel Geld. Und das ist vielen Menschen, ist es das auch wert. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es auch vielen Menschen mehr wert ist, gutes Essen zu genießen.
Also ich bin da, bei mir rennst du da offene Türen ein und ich muss dann immer wieder auch an die Worte denken, die mir einmal der Kellner im Herlin im Hotel für Jahreszeiten sagt. Ich habe schon ein paar Mal hier erzählt, da werde ich auch gerne nicht müde, das nochmal zu erzählen, da er sagte, einfach jeden Monat 20-30 Euro zurücklegen und am Ende des Jahres davon sich ein tolles Essen in einem eventuell besternten Haus gönnen. Das ist möglich. Das ist eine ganz andere Form der Wertschätzung auch für einen selber nochmal, weil man genau weiß, man hat da drauf hingespart. Und wir wissen es ja alle, so 20 Euro sind ja unheimlich schnell am Tag allein ausgegeben für 3 Kaffee und noch irgendwie eine Kugel Eis. Also insofern finde ich, wenn man nicht in der Liga spielt, wo Geld wirklich keine Rolle mehr spielt, dann sind die Sachen, die du da gerade gesagt hast, unheimlich wichtig und auch ein toller Ratschlag. Wahrscheinlich ja übrigens auch, um das Ganze ein Stück weit mehr genießen zu können. Ganz egal, ob das jetzt die Elbphilharmonie ist oder ob das ein Champions League Halbfinale ist oder eben ein Restaurantbesuch bei dir. Ich glaube, wenn man bewusst irgendwas dafür getan hat, um diesen Moment zu ermöglichen, dann wird das Bewusstsein im Moment auch nochmal ein geschärfteres, oder?
Gebe ich dir total recht. Also das finde ich auch. Weißt du, so eine sinnbildliche Sparschwein für sowas, ja? Also genau. Finde ich einfach eine wunderschöne Sache, dass du sagst, ja, ich möchte mir das einfach erlauben und dafür lege ich halt am Tag, in der Woche, im Monat, ist ja egal, da hat jeder seine eigene Herangehensweise, so und so viel Betrag X weg. Und das Geld, das Leben ist so teuer geworden. Du hast es eben gesagt, wie schnell hat man wirklich mit 2 Kaffee und 3 Croissants wirklich viel Geld ausgegeben? Ich muss jetzt nicht erzählen, was Rauchen kostet. Ja, ich bin nicht Raucher, aber ich meine, das ist so viel Geld, die da in Luft aufgeht, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wird noch teurer, habe ich heute
gesagt. Es wird teurer. Von mir aus kann es noch viel teurer sein. Jetzt werde ich mich da auch wieder in die Nesseln setzen bei manchen Leuten. Ihr könnt rauchen, wie viel ihr wollt. Ich finde nur, das ist auch wieder Prioritätensetzung. Ja, jeder, der Geld hat, eine Schachtel Zigaretten am Tag zu rauchen, der hätte theoretisch auch Geld, zweimal im Jahr oder vielleicht einmal im Jahr, vielleicht sogar dreimal im Jahr zu mir oder zu meinen Kollegen zum Essen zu gehen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eine Sache von Prioritäten setzen. Und ich finde auch, ich bin auch so erzogen worden im Übrigen, dass es viel schöner ist, wie du es eben gesagt hast, wenn man irgendwie entweder sich etwas erarbeitet oder wenn man sich ein bisschen zurücknimmt, um sich irgendwann etwas erlauben zu können. Ja, du schränkst dich ein bisschen ein und sagst, du in der Woche legst du 20 Euro weg oder 50 oder 10, ist so wurscht. Und irgendwann hast du so viel Geld zusammen, dass du dir diese Reise erlauben kannst, diesen Konzertbesuch, von mir aus dieses Paar Schuhe oder eben diesen Restaurantbesuch. Das ist so viel wertiger, finde ich, wenn man so ein bisschen zunächst verzichtet hat darauf, um sich das dann erlauben und gut gehen zu lassen. Und dann ist das auch so wertschätzend, wie man sich das wünscht.
Also würde ich gerne auf deine Idee zurückkommen mit dem Sparschwein.
Vor allen Dingen eine kurze Sache noch, was mir sehr wichtig ist, weil das wird auch immer vergessen. Man könnte ja einfach auch mal das weglassen, was eh schlecht ist. Also sind wir mal ehrlich, wie oft geben wir Geld aus für Sachen, die wirklich auch nicht gut sind, ja? Ich bin ein Riesenfan von einem guten Kebab. Aber lass doch mal die Kebabs weg, die wirklich belanglos und nicht gut schmecken, oder die den schlechten Filterkaffee am Bahnhof, lass doch den weg. Der kostet nämlich auch 3 Euro oder 2,50 oder 3,50 sogar, ja. Und dafür sagst du, wenn ich einen guten Kaffee trinke, dann muss es ein guter Kaffee sein. Und dann darf er auch 4 Euro kosten. Kostet da in München leider ganz leicht. Aber die Sachen weglassen, die nicht gut sind, auch mal wieder selber kochen zu Hause und dann sagen, ich mache das einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Kann sich fast jeder leisten, bin ich ganz überzeugt.
Ja, also ich finde es eine sehr gute Idee und ich würde diese Idee mit dem Sparschwein hier sehr gerne an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben. Wir nennen es dann nicht das Sparschwein, sondern das Hardpick. Das
kann ich mit leben, ja, bitte.
Das einzige Schwein, womit du leben kannst, wenn man dich denn so nennt. Jan, ich würde das Feld ganz gerne ein bisschen von hinten aufrollen. Das Feld oder das Pferd aufzäumen, naja, wie auch immer. Weil da steckt ja wirklich eine bis dato irre Geschichte hinter dem, was du machst und wie du es machst. Du bist ja nicht nur Küchenchef, du bist Unternehmer, du bist Inhaber des Restaurants Jan in der Münchner Maxvorstadt in der Luisenstraße, ist das richtig?
Ja, genau.
Ihr arbeitet mit bis zu 40 Plätzen, ihr habt einen Private Dining Room, ihr habt diese sagenumwobene, tolle, offene Küche. Ihr nennt es selbst, du hast es eben schon mal angesprochen, Labor der Liebe. Da müssen wir nachher nochmal ganz genau drauf eingehen. Im ersten Moment dachte ich, es hört sich an wie so ein Sönke-Wortmann-Film mit Til Schweiger und Co. Das Labor der Liebe. Also da müssen wir wirklich nochmal drauf eingehen. Kulinarisch stehst du ja oder ihr für ein festgeführtes Fine-Dining-Erlebnis. Und ihr beschreibt das selber in euren Worten so, dass ihr sagt, die DNA der deutschen Küche ist eine zeitgenössische, produktorientierte Handschrift, in die ihr sozusagen übersetzt habt. Der Gastraum, der Name fiel eben auch schon, wird von deinem Maître Kilian Scarlett geführt, der ja sowieso jetzt nicht nur irgendwie irgendjemand ist, sondern das ist auch der Gastgeber des Jahres. Also der Mann ist selber auch hochdekoriert. Wie wichtig ist es, dass du zwischen Küche und Gastraum sozusagen das Chef-Dasein gezweiteilt hast? Du in der Küche und Kilian im Gastraum.
Es ist sehr wichtig, ich habe es aber gar nicht gezweiteilt, sondern es ist im Prinzip lockerer, als man es vielleicht vermuten würde. Also eine Küche, genau wie ein Restaurantraum oder das Restaurant als solches, ist ein hierarchischer Ort, da machen wir uns nichts vor, das ist einfach so. Das ist auch wichtig und das finde ich auch nicht negativ. Ja, eine Fußballmannschaft hat Hierarchien, jedes andere Team, also es ist wichtig. Eine Familie hat Hierarchien, das ist ganz normal, das ist wichtig. Aber es ist sehr, sehr locker und das ist auch wichtig. Also bei uns ist es so, der Kilian ist natürlich Kopf der Servicemannschaft. Die besteht aber aus so tollen, hochqualifizierten Einzelspielerinnen und Spielern, dass es ein sehr, sehr lockeres Chefsein ist. Im Übrigen auch für mich in der Küche, weil ich möchte einfach die Leute auch ermutigen, selber als Gastgeber aufzutreten, weil du hast es eingangs gesagt, diese sagenumwobene offene Küche, ja, die ist aber deswegen offen. Man kann reingehen, man kann aber auch rausgehen. So, das heißt, der Service wird aktiv unterstützt und ergänzt vom Küchenteam. Das heißt, jeder Kellner wird Speisen annoncieren und einsetzen. Das macht aber jeder Koch bei uns auch. Und das ist so wichtig für ein direktes Feedback. Ich finde das so wunderschön, dass die Köche, die dann neu anfangen, die sind das auch überhaupt nicht gewöhnt. Das ist eine komplett neue neue Sache, eine komplett neue Herausforderung. Und die sind dann manchmal auch sehr, sehr ins kalte Wasser gestoßen. Aber wenn die dann anfangen, ein bisschen rumzupaddeln, dann wird es sehr, sehr schön und jeder kann dadurch wachsen. Und das Gute ist, was ich eben gesagt habe, dieses direkte Feedback. Also früher war es so, die Küchen sind oft im Keller, leider manchmal immer noch ohne Tageslicht. Ich hatte so einen Arbeitsplatz im Bayerischen Hof, da gab es kein Tageslicht. Da wusstest du gar nicht irgendwie, wie ist denn das Wetter draußen? Das ist furchtbar. So, und dann macht der Chef dann irgendwann seine große Restaurantrunde und holt sich da die Honneurs ab und kommt dann irgendwann in die Küche zurück, wenn dann meistens geputzt wird, und sagt dann einmal in die Runde, da, danke für heute Abend, waren alle zufrieden, bis morgen. Und dann gucken die einmal kurz hoch beim Putzen und sagen, ja, okay, bis morgen, Chef, ciao. Wenn jetzt der Koch, der sich stundenlang mit Brot beschäftigt hat oder mit der Arbeit an einem Amisbusch oder egal bei was, am Tisch ist und dieses Gericht annonciert, und du als Gast sagst dann, Mensch, das Brot ist außergewöhnlich gut, das ist ja so toll, dann ist das ein ganz anderes Feedback, wenn du da für deine eigene Arbeit gelobt wirst, die du gerade den ganzen Tag über verrichtet hast, als wenn der Chef sagt, die Gäste waren happy. Das ist was ganz anderes. Und das ist so schön, ja. Und insofern, um die Frage zu beantworten, dieses Chefgeteilte, so ist es bei uns gar nicht. Wir haben auch keine Regeln, wie es in anderen Service-Teams ist. Das sind jetzt die Kommis, die dürfen nur das Tablett tragen, die dürfen aber auch nichts annoncieren oder sagen, bei mir ist wichtig, der Laden lebt von seiner Diversität. Ich möchte, dass Menschen mit Mundart, mit Dialekt, ihren Dialekt sprechen. Ich möchte, dass jeder so ist, wie er ist. Ich möchte auf keinen Fall, dass die Gerichte alle gleich annonciert werden an jedem Tisch. Ich finde das nichts Furchtbares, als wenn du kriegst eine Suppe eingesetzt und der Kellner sagt dir, was du da hast, und dann geht er zum Nebentisch und sagt den gleichen Wortlaut exakt runtergerattert am Nebentisch. Das finde ich ganz furchtbar. Das kommt bei uns nie vor, weil jeder soll so sein, wie er ist. Jeder soll seine eigene Sprache auch haben. Jeder soll seine eigene Erzählart haben. Jeder hat vielleicht auch seine eigene Anekdote zu dem Gericht. Und das macht so unterschiedlich und das macht so divers und das macht so schön und so abwechslungsreich. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, Kilian ist Restaurantleiter, ein ganz toller Restaurantleiter. Nicht zuletzt deswegen, weil er beide Seiten kennt. Er hat nämlich eine Kochausbildung auch gemacht, was wenige wissen. Und das macht das so schön, dieses Arbeiten auch zusammen, weil er einfach auch ein Verständnis dafür hat, wie setzt man eine Soße an und so weiter. Ja, und wir sind sehr, sehr viel in Kommunikation. Wir machen sind sehr viel im Austausch. Beide Teams, die gar nicht beide Teams sind, sondern es ist bei uns wirklich eine Mannschaft. Bei uns gibt's diese schwarze Brigade, weiße Brigade überhaupt nicht. Wir sind ein Team und jeder, ob Küche oder Service, das ist völlig egal, darf und soll als Gastgeber auftreten. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Wenn man sich mal dein Background und den Werdegang ansieht, kurz abgerissen, hast du 2000 deine Ausbildung gemacht in Braunschweig im Restaurant Donfeld, dann Pommes Duck and Circumstance in Berlin gemacht, Castell bei Christian Jürgens und bei Klaus Erfurt, und bist dann 2007 ins Aqua nach Wolfsburg zu Sven Elverfeld. Warst da denn Sous-Chef und bist bis 2014 geblieben. So, das ist ja schon mal ehrlicherweise ein ziemlicher sechster Gang, in dem du da durch die Gegend gerauscht bist. Du hast dann irgendwann, nach 2014, das Atelier im Bayerischen Hof in München geleitet. Zwei Sterne ab 2015 und ab 2017 dann direkt drei Sterne. Wenn ich mir das jetzt mal so angucke und das alles in einen Topf werfe und daraus ein Jan Hartwig Ratatouille mache, sind das all die Zutaten, die in diesem Ratatouille-Topf liegen, die dich dann da jetzt hingebracht haben? Weil so wie du gerade gesprochen hast, finde ich es gerade in diesem vorbeurteilten Drei-Sterne-Segment wirklich erstaunlich, wenn der Chef von allem sagt, ich finde das toll, wenn es unterschiedlich annonciert wird. Ich finde es schön, wenn ein Stammgast immer eine andere Temperatur im Gastraum wahrnimmt und wenn wir eben nicht scheinbar dogmatisch die Dinge an den Tag legen, wie man sie entweder in der Spitzengastronomie oder generell in der Gastronomie erwartet. Ist das ein Potpourri aus all deinen Stationen oder hast auch du einfach mit der Zeit gelernt und gemerkt, es ist viel schöner, wenn man die Dinge nicht ganz so dogmatisch verwaltet, sondern einfach auch mal guckt, wie ist denn so die Tagesform und so benehmen wir uns auch?
Ja, beides. Also natürlich ist das ein Erfahrungswert. Ich mache das schon eine ganze Weile, 2000 in die Ausbildung gegangen, wie du es eben sagtest. Das ist ein Vierteljahrhundert Kochen. Und aber letztendlich ist das, was wir im Jan anbieten, jeden Abend und manchmal auch tagsüber. Wir haben freitags ja einen Lunchservice. Das ist natürlich auch wirklich Resultat meiner eigenen Präferenz, so wie ich es gerne selber habe. Das war mir wichtig und das ist auch der Grund, warum ich den Bayerischen Hof, das sichere Fahrwasser damals noch zu Covid-19-Zeiten, kann man sich ja schon fast gar nicht mehr dran erinnern, Gott sei Dank, haben mich ja viele für bekloppt gehalten, einschließlich meine Eltern, dass ich so einen sicheren Arbeitsplatz aufs Spiel setze und vor allem die drei Sterne. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute gesagt haben, du musst damit klarkommen, dass du von null anfängst. Was ist, wenn du nie wieder drei Sterne kochst? Da sage ich, die Sterne sind für mich alles. Aber alles ist nichts, wenn du selber nicht zufrieden bist. Und ich habe dann einfach für mich Bilanz gezogen, wo willst du stehen, was hast du erreicht, was willst du noch erreichen? Und letztendlich, was über allen stehen muss, ist die Selbstzufriedenheit. Also ich kann mich nur motivieren und im Zuge dessen auch andere motivieren, wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich tue. Und das ist so wichtig. Und wie gesagt, ich möchte, die Vision im Jan ist so, dass das der Abend für den Gast ist so, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich Gast bin. So, und deswegen, also man darf das auch nicht...
Beschreib mal genauer.
Ja, einfach, dass man sich von Anfang an willkommen fühlt. Also der Laden heißt Jan, weil ich das schon mal vorwegnehmend sehr viel persönlicher finde als irgendwie Restaurant Jan Hartwig oder Restaurant Hartwig oder Hartwigs Restaurant. Ich bin Jan, ja, und ich lege großen Wert auf Höflichkeit und auf Respekt. Das heißt, ich finde aber auch, dass man mich respektieren kann, wenn man mich Jan nennt. Und dafür muss man nicht Herr Hartwig sagen und schon gar nicht Meister Hartwig oder sowas. Also gar nicht. Aber weißt du, der Laden lebt davon, dass wir persönlich sind, dass wir empathisch sind, extrem empathisch, würde ich sagen. Aber, und das ist nämlich ganz, ganz, ganz wichtig, du hast es eben gesagt, ja, keine Dogmatismen, absolut nicht. Halt, ich hasse Dogmatismen, weil ich finde wirklich so, da halte ich es tatsächlich mit Adenauer auch, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Ich finde es ganz furchtbar, ist für mich der schlimmste Spruch überhaupt, das haben wir immer so gemacht. Ja, das haben wir immer so gemacht, aber das heißt ja nicht, dass das morgen noch genauso gemacht wird. Ich habe ja schon mal ein Buch geschrieben vor meinem ersten richtigen Kochbuch und da geht's darum, Sterneleben hieß das, dass dieser Leitsatz von mir ist, ich möchte heute besser sein als gestern und so lebe ich das auch. Und das ist ein schönes Mantra, finde ich, was einen einfach antreibt und ich finde, man braucht immer Ziele und Aufgaben im Leben und das finde ich eine schöne Aufgabe. Das kann man ja auch auf alles im Leben übertragen, nicht nur aufs Kochen. Ich möchte heute besser sein als gestern, als Mensch, als Vater, als Ehemann, als Bruder, als Sohn, als Chef, als Koch. So. Und was mir ganz wichtig ist noch zu sagen, wir sind sehr, sehr locker. Wir sind mit Sicherheit viel lockerer als manch anderes Drei-Sterne-Restaurant. Wir sind viel lockerer, als manche Leute glauben würden. Aber wir sind brutal professionell und das ist wichtig. Du musst super geschult sein, du musst genau wissen, was du machst. In Küche wie in Service, wir haben ganz viele Meetings, wir haben ganz viele Gespräche, wir haben ganz viele Schulungen, wir haben ganz viele Menüausarbeitungen, die wir zusammen machen, wir haben ganz viele Tastings, wir haben ganz viele Besprechungen über das, was wir machen und wie wir es besser machen. Und das schärft das Profil, das sensibilisiert, das schult am Ende des Tages und dann, wenn du das alles kannst, wenn du das alles im Nacken hast, dann kannst du auch locker sein. Aber es darf nicht vorkommen, dass wenn du einen ganz lockeren Service machst, und mir ist es wirklich total egal, ob von rechts eingesetzt wird oder von links, ist mir völlig Latte. Diese alten Regeln, die gibt's bei uns nicht und für mich nicht und für uns nicht. Aber wenn dann ein Gast sagt, hören Sie mal, was ist denn auf dem Teller das grüne Zweigchen? Dann muss eine Antwort kommen und das muss man wissen und das und muss aus der Pistole. Und die stimmt dann auch und das ist wichtig. Aber dann, wenn du das alles weißt, wenn die Leute merken, oh, das sind aber alles Profis hier, dann kannst du auch ganz locker sein. Dann ist es völlig Latte, ob du den Teller von rechts eingesetzt kriegst oder von vorne oder von links oder von hinten, ist völlig egal.
Wir servieren kurz Werbung, dann geht's weiter.
Mein heutiger Werbepartner ist Hyrox und eigentlich ist es gar kein richtiger Werbepartner. Die Menschen von Hyrox haben eine Stellenausschreibung und da ich Hyrox richtig toll finde und das Ganze hier in Hamburg-Ottensen mehr oder weniger entstanden ist und seinen Hauptsitz hat, bin ich natürlich voll am Start und mache mit, denn es hat auch etwas mit Gastronomie zu tun. Und ja, was soll ich sagen? Es gibt Menschen, die behaupten ja, Sport und Gastronomie würde nicht zusammenpassen. Die einen zählen Kalorien, die anderen bestellen sich lieber noch ein Dessert. Ich finde, das ist kompletter Quatsch. Denn am Ende geht es bei beiden ja um eine Sache, und zwar Gemeinschaft. Um Menschen, die zusammenkommen, um Leidenschaft und Emotionen. Und genau deshalb überrascht es mich überhaupt nicht, dass Hyrox jetzt den nächsten Schritt geht. Mitten hier in Hamburg-Ottensen, also dort, wo Hyrox mehr oder weniger zu Hause ist, hat das weltweit erste House of Hyrox eröffnet. Das ist ein Ort, an dem trainiert, gegessen und sich getroffen wird. Und das Herzstück dieses Konzeptes ist das Restaurant Nein. Ja, und weil ich mittlerweile sowohl in der Gastronomie als auch in der Hyrox-Welt ziemlich viel Zeit verbringe, kann ich euch sagen, genau solche Menschen machen am Ende den Unterschied. Nicht die Speisekarte, nicht das Interieur, sondern Gastgeberinnen und Gastgeber, die Atmosphäre schaffen. Deshalb sucht Hyrox jetzt genau so eine Persönlichkeit. Jemanden, der Lust hat, dieses Restaurant operativ zu führen, ein Team aufzubauen, Events zu gestalten, eine Community zusammenzubringen und Teil einer Marke zu werden, die gerade weltweit wächst. Und ehrlich gesagt, wenn ich nicht ohnehin schon einen Podcast machen würde, ich hätte mir die Anzeige vermutlich ziemlich genau angeschaut. Wenn ihr also jemanden kennt, der Gastronomie liebt, Lust auf Verantwortung hat und Teil eines außergewöhnlichen Projekts werden möchte, oder wenn ihr selbst vielleicht denkt, das könnte genau mein Ding sein, dann schaut unbedingt in unsere Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur Stellenausschreibung und natürlich alle weiteren Informationen. Und vielleicht sehen wir uns ja demnächst nicht nur bei einem Hyrox Race oder hier bei Studio Gastro, sondern direkt im House of Hyrox.
Zurück an den Tisch. Viel Spaß beim Weiterhören.
Wo kommt diese Weitsicht, Klarsicht und am Ende des Tages ja auch wirklich eine enorme Form der Umsicht her? Also kannst du dich an eine Station oder an einen Erziehungsmoment in deinem Leben erinnern, wo du weißt, ja, der Samen ist an der Stelle gesetzt worden und dann musste ich einfach nur noch zusehen, dass es ordentlich gedüngt und gegossen wird, um es dann irgendwann zu ernten und im Idealfall in der Familie oder auch im Beruflichen weitersäen zu können? Oder ist das etwas, was dir von Anfang an mitgegeben war?
Also was mir von Anfang an mitgegeben wurde von zu Hause aus, ist, dass es wichtig ist und schön ist, gemeinsam am Tisch zu sitzen und eine Mahlzeit einzunehmen. Meine Eltern haben beide immer viel gearbeitet, aber es war wichtig, dass man eine Mahlzeit am Tag gemeinsam einnimmt. So, das ist, bei uns gab's das nicht. Ich habe das in der Schule schon erlebt, dass Familien getrennt voneinander gegessen haben und dann damals schon irgendwie, ich bin aufgewachsen, da gab's kein Smartphone, da gab's kein Internet, ja, früher, aber man konnte sich natürlich anders beschäftigen. Ich habe bei Freunden Tage verbracht, wo dann zwischendurch der Sohn mit dem Nintendo gespielt hat und die Tochter, keine Ahnung, in der Wendy gelesen hat und die Eltern haben alleine gegessen und die Kinder haben alleine gegessen. Sowas gab's bei uns nicht. Also Fokus aufs Essen, fertig. Aber letztendlich natürlich, wie kam dieser Samen, beziehungsweise wer hat diesen Samen gepflanzt? Ich glaube, diese ganze Reise von mittlerweile 26 Berufsjahren, das ist natürlich eine Summe, die sich dann ergibt aus vielen einzelnen Erlebnissen, aber auch Erfahrungen persönlich, natürlich beruflich, aber auch privat und auch freizeitmäßig. Ich gehe auch sehr, sehr viel auf Reisen, berufsbedingt. Ich bin super viel unterwegs. Ich sehe sehr, sehr viele Restaurants. Das ist ein ganz, ganz schöner Begleitung, eine ganz schöne Begleiterscheinung meines Berufes, dass ich ganz viel sehe, ganz viele spannende Menschen kennenlerne, ganz viele tolle Kulturen kennenlerne, ganz viele Länder bereise, ganz viele Städte besuche, ganz viele Restaurants besuche. Und dann merkt man einfach, okay, das gefällt mir. Wie habe ich es denn eigentlich als Gast am liebsten? Und da kommt bei mir immer wieder an, dass mir das egal ist. Jetzt wiederhole ich mich, ob du mir jetzt den Teller rechts einsetzt oder links. Ich möchte einen schönen Abend haben. Ich möchte einen schönen Mittag haben. Ich möchte, dass man auf mich eingeht. Ich möchte, dass man mich wahrnimmt, dass man auf meine Wünsche eingeht, auf die ausgesprochenen, im Idealfall auch auf die unausgesprochenen. Und das macht einen exzellenten Restaurantbesuch aus. Und da sind wir sehr, sehr stark drin, das so zu machen.
Hast du, ich frage mich gerade, wenn man mit Gastronomen, Gastronomin von großen Anführungszeichen normaler Gastronomie spricht, also jetzt kein Fine Dining, keine Sterneküche.
Aber da muss ich ganz kurz einhaken. Das ist jetzt nämlich das zweite Mal, dass ich den Begriff höre und ich möchte damit nicht auf den Schlips treten, aber ich kämpfe gegen diese Begrifflichkeit Gourmet-Restaurant und Fine Dining.
Okay.
Und ich kann und möchte das gerne erklären. Fine Dining heißt ja nichts anderes als feines Essen oder feines Abendessen, ja, feines Dinner, Fine Dining, feines Essen. So, und ich finde, das ist so falsch auf allen Ebenen, weil ich finde, das ist so ausschließend und das ist so pseudo-elitär. Und wir sind uns doch einig, wenn man jetzt sich einen schönen Moment überlegt, beispielsweise du sitzt am Strand und hast das beste Käseschinken-Sandwich. sagen wir mal, ja. Oder du hast jetzt im Hinterland von Valpolicella auf einer karierten Tischdecke die beste Pasta. Oder du hast im Biergarten bei herrlichem Wetter mit einem leichten Wind unterm Kastanienbaum ein knuspriges, saftiges, gegrilltes Hühnchen und hast ein eiskaltes Bier dazu. Das kann doch auch feines Essen sein, das kann auch Fine Dining sein, das kann doch auch Gourmet sein. Also warum ist denn Gourmet oder Fine Dining immer an Steinbutt mit Champagnersoße und Kaviar gemünzt? Für mich gar nicht. Ich kann auch Freude empfinden bei einem Butterbrot, wenn es das beste Brot ist, wenn es die beste Butter ist, wenn ein frisch geschnittener Schnittlauch drauf ist, dann ist das für mich absolutes Fine Dining. Ja, das kann auch was ganz Einfaches sein. Also wer schon mal in Asien war, der weiß, wie exorbitant toll da die Obstqualität sein kann. Also stell dir doch mal die saftigste, auf den Punkt gereifteste Ananas vor. Das ist doch absolut Fine Dining.
Ja. Also ich verstehe deinen Punkt total. Ich glaube, und das ist jetzt wirklich nur eine Idee, ich glaube, es ist viel mehr als Verortung, als eine Art Annoncierung gedacht. Ne? Also wenn ich sage, ja, ich gehe zum total. Imbiss, dann ist klar, was da sozusagen die Welt in meinem Kopf aufmacht. Und wenn ich von Fine Dining spreche, ist die Welt auch klar. Aber ich verstehe deinen Punkt total und ehrlicherweise unterstreicht es ja einmal mehr genau das, was du hier seit ein paar Minuten einfach auch sehr glaubwürdig und sehr interessant vor allem erzählst, dass diese Dogmen auf der einen Seite zwar bestehen, aber sehr gerne aufgebrochen werden dürfen. Und ich finde, dieses Beispiel haben wir jetzt auch schon zwei, dreimal gehört. Ich finde es unheimlich schön, dass du eben sagst, dieses vollkommen lax, von welcher Seite dieser Teller aufgetischt wird. Es ist einfach nur wichtig, dass jede Frage zum Teller so beantwortet werden kann, dass der Gast in dem Moment einfach weiß, hier weiß jemand, wovon er oder wovon sie spricht. Und das ist ja am Ende des Tages dann völlig egal, ob das die karierte Decke im Süden Italiens ist oder ob es die Pizza Margherita am Strand ist oder eben das Mehrgangmenü im Restaurant Jan zu einem unterschiedlichen dargereichten Drumherum.
Ja, unterschreibe ich total. Absolut. Genauso.
Also unter dem Strich, eine Sache wollte ich noch fragen, sonst vergesse ich das. Du hast vorhin erzählt, dass hier viele Leute gesagt haben, sag mal, geht's noch? Du gehst aus dem Hotel weg mit den 3 Sternen. Ich höre immer Unterschiedliches. Manchmal höre ich, der Koch darf die Sterne mitnehmen. Manchmal höre ich, die Sterne bleiben im Restaurant, selbst wenn der Koch geht. Vielleicht kannst du ein für alle Mal, zumindest auf meinen weißen Fleck dieser Speisekarte, mal Klarheit reinbringen. Wie funktioniert das?
Es ist ganz simpel. Der Koch hat keine Sterne. Es gibt im Prinzip gibt es das Wort Sternekoch, gibt es nicht. Natürlich ist das auch irgendwie personenbezogen. Das ist ja auch der Grund, warum die Köchin bei der Michelin-Präsentation eingeladen werden.
Ja.
Aber das ist stellvertretend für das Restaurant. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen mit der Meisterschaft für den Fußballverein. Also der FC Bayern ist ja deutscher Meister und nicht schon die Spieler schon auch. Aber der Trainer ist ja quasi stellvertretend dafür, da, aber eigentlich gehören ja dem Verein die Schale, ne, in dem Moment. So, und das ist ganz einfach so.
Weil ich habe den Bayerischen Hof investiert hat, damit diese Schale Wirklichkeit werden kann.
Ja, du bist ja, da geht's ja auch um Repräsentanten, ja, du bist Repräsentant von dem Restaurant in dem Fall. Und das bin ich, der Laden wird von mir geführt, das ist mein Restaurant. Deswegen bin ich der 3-Sterne-Koch, aber ich will das auf jeden Fall, ich muss das mit allen teilen, aber ich will es vor allem auch. Aber dieses Restaurant ist ein 3-Sterne-Restaurant. Ich bin jemand, der in einem 3-Sterne-Restaurant Küchenchef ist. Aber ganz streng genommen gibt es diese Sterneköche eigentlich nicht, sondern die Sterne gehören dem Restaurant. Und das ist auch ergo dann quasi Resultat davon, wenn dann das Restaurant, der Koch das Restaurant verlässt, dann verbleiben die Sterne im Restaurant und der Koch fängt wieder bei Null an, so wie es bei mir war.
Okay, aber was passiert, wenn du entscheidest, du schließt dein Restaurant, bei dem du auch Küchenchef bist, und machst es in Stuttgart neu auf und da nennst du es Hartwig?
Ja, so ein bisschen war es ja so, ne? Also ich habe das Restaurant wurde nicht geschlossen im Bayerischen Hof, das wurde ja weitergeführt, wenn auch mit einem Stern weniger dann, weil das ist ja dann so, dass quasi so lange, bis der neue Michelin rauskommt, ist ja die Bewertung die gleiche. Und bis zu dem Zeitpunkt wird ja dann neu getestet und dann wird eben neu bewertet. Und dann war dann eben das Resultat, dass das Restaurant natürlich immer noch toll war mit 2 Sternen, aber eben nicht mehr erstklassig mit 3. Was natürlich daran lag, kann man jetzt sagen, dass ich dann vielleicht nicht mehr da war mit einem Teil der Mannschaft. Und dann habe ich ja wirklich mein Lokal aufgemacht, und zwar nicht in Stuttgart, wie man weiß, sondern, wie du gesagt hast, in der Maxvorstadt in der Luisenstraße am Königsplatz, und habe aber von null wieder angefangen und habe dann eben diese tolle Sensation geschafft, die mir immer, wenn ich drüber nachdenke und drüber erzähle, wieder Gänsehaut beschert, ja, auf eben von 0 auf 3 Sterne zu kommen. Von 0
auf 3. Hast du eine Idee, wie das passieren konnte? Oder bist du einfach, vielleicht gelingt es mir wirklich, da eine ganz ehrliche Antwort aus dir rauszulocken, oder bist du einfach überdurchschnittlich gut?
Nee, also erstmal muss ich sagen, dir gelingt es, das kann ich dir sagen, nur ehrliche Antworten rauszugeben, weil das hat da, wenn das nicht ehrlich wäre, was wir hier erzählen oder was ich erzähle, dann bräuchten wir uns nicht unterhalten. Also da kann ich dir das gebe ich dir schriftlich, dass ich wirklich nach bestem Wissen und Gewissen, da kann jetzt jeder Zuhörer sagen, okay, ich glaube es ihm oder nicht, aber ich sage wirklich das hier, was, wie ich das empfinde. So, ja. Überdurchschnittlich gut würde ich nicht sagen. Das müssen andere behaupten. Ich würde sagen, ich bin vielleicht überdurchschnittlich ehrgeizig und fokussiert. Mhm. Und ich kann extrem konzentriert arbeiten. Ich kann mich extrem verbeißen in eine Sache. Und ich kann extrem all in geben. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Da bin ich überdurchschnittlich. Ich würde sagen, ich habe überdurchschnittlich viel Ausdauer, was das angeht. Ich habe überdurchschnittlich viel Ehrgeiz und Elan und Hingabe und Leidenschaft und Power, mich in irgendwas reinzudenken, reinzubeißen und auch zu verbeißen. Das habe ich schon, da bin ich überzeugt. Und an dieser Stelle muss ich aber auch immer sagen, weißt du, man hat ja mit diesem von 0 auf 3 nicht den Bock zum Gärtner gemacht. Jetzt habe ich im Atelier seit 2017, immerhin bis 21, 3 Sterne gekocht und habe dann einen neuen Laden aufgemacht. Ich habe die gleiche Stilistik oder ich habe den gleichen Anspruch an meine Gerichte, an meine Soßen, an meine Kreation, an meine Kreativität, an meine Gestaltung der Menüs gesetzt. Natürlich aber evolutionsbedingt ist es besser. Ich würde sagen, ich koche heute viel besser als damals im Atelier. Mhm. Mhm. Ich habe eine andere Art zu führen, ich habe eine andere Art, Gerichte zu kreieren. Du hast es eingangs gesagt, diese Vorliebe für die deutsche DNA, für das Geschmackliche, was uns in unserer Region, in unserem Land ausmacht, das finde ich, das war etwas, wo ich mich im Atelier überhaupt nicht drum gekümmert habe. Das sind alles Resultate eines Denkprozesses und einer Evolution als Koch, aber auch als Mensch, die dazu geführt sind, zu diesem Jan Hartwig 2026 mit seinem Restaurant, mit seinem Team natürlich. Aber ich mache es heute ganz, ganz anders als früher. Nur, dass ich von Anfang an den gleichen Anspruch dran gesetzt habe, nämlich, dass ich versuche, immer 100% zu geben. Ich sag deswegen versuchen, weil kein Mensch gibt 100%, nichts ist 100%. Im Übrigen ist auch nichts im Leben perfekt. Keine Karotte ist perfekt, keine Sitzung ist perfekt, kein Koch ist perfekt, kein nichts ist perfekt im Leben. Aber ich versuche, mit meinem Team so nah wie möglich daran zu kommen.
Und wobei der man Anspruch, das ja auch wiederum, entschuldige, auch ja, wiederum drehen könnte, um nochmal auf dein Beispiel von Fine Dining am Strand zu gehen, dass die Wahl von das ist jetzt Perfektion ist dann ja sehr individuell, ne? Wenn ich jetzt für mich entscheide, dass der Moment am Strand, aka Fine Dining, mein perfekter Moment ist, dann hätte ich Perfektion ja erreicht.
Das stimmt, aber wie oft ertappt man sich selber, dass du überall ein Haar in der Suppe findest? Du sitzt am Strand, ja, und sagst, boah, ist das super, aber ich habe meine Sonnenbrille vergessen, blendet ein bisschen. Ne? Oder du sagst,
so, okay,
weißt
gut,
du hast,
da,
also du
da
kannst
sieht man
schon
deine Perfektion direkt.
Du kannst schon immer, du kannst schon, also bitte nicht falsch verstehen. Ich bin kein notorischer Nörgler und ich bin auch nicht notorisch unzufrieden. Ich kann nur, und ich finde, es ist wichtig, ich kann überall das Haar in der Suppe finden, überall. Und das ist gar nicht so scheiße, wie es sich anhört. Wie gesagt, ich bin nicht so anstrengend, dass ich sage, ich bin nie zufrieden. Und das sagt meine Frau auch nicht über mich beispielsweise. Dir kann man es ja nie recht machen. Nee, es ist Quatsch. Aber ich finde, wenn du versuchst, Perfektion anzustreben, dann musst du auch suchen, was vielleicht besser geht. Und wenn du am Strand sitzt und sagst, ja, es ist warm, aber es ist vielleicht ein bisschen zu warm. Oder es ist windig, aber es ist ein bisschen vielleicht zu windig. Oder weißt du, es ist hell, aber es ist zu hell. Ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Das klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Man muss schon auch den Fehler suchen, um das Gute, um das möglichst beste Ergebnis zu erreichen. Das ist schon wichtig.
Gibt es denn etwas aktuell in deinem Leben, Jan, wo du prinzipiell noch ein bisschen unzufrieden bist und wo du sagst, daran arbeitest du gerade aktiv oder passiv, aber mit dem Vorsatz, da noch besser zu werden?
Ja, klar, Familie. Ich habe viel zu wenig Zeit für die Familie. Definitiv. Also ich bin sehr, 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 sehr im Reinen mit mir, wie wir es bei der Arbeit machen. Und der Laden läuft Gott sei Dank dreimal auf Holz geklopft, ganz toll. Aber natürlich ist immer so ein bisschen was, wo man sagt, jetzt habe ich zwei kleine Kinder, ein bisschen mehr Zeit wäre schon schön, ja. Aber ja, es ist schwierig, immer alles unter einen Hut zu kriegen. Wir haben einen ausgedehnten Sommerurlaub, der jetzt vor der Tür steht, da freue ich mich sehr drauf. Da ist der Fokus zu 100% auf der Familie. Aber letztendlich, wenn ich jetzt irgendwas sofort verändern könnte und würde und wollte, dann wäre es mehr Zeit für die Familie.
Naja, also man sagt ja immer, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Also im übertragenen Sinne, du weißt ja zumindest, an welchen Stellschrauben du an der einen oder anderen Stelle drehst. Und es geht ja auch nicht ganz ohne. Du musst ja auch arbeiten, beziehungsweise ihr habt höchstwahrscheinlich eine klare Aufteilung, wie ihr euer Familienleben gestaltet. Und ein ausgedehnter Sommerurlaub ist ja mit Sicherheit schon mal der absolut richtige Schritt.
Ja.
Du bist jetzt so viele Jahre schon in der Spitzengastronomie unterwegs und wir haben gerade schon sehr viel über die Gäste gesprochen, also über die Farbe im im Gastraum. Wenn du jetzt die letzten 10, 15 Jahre in der Spitzengastronomie so ein bisschen Revue passieren lässt, was hat sich in deinen Augen verändert, was Gäste und Gastlichkeit angeht? Also wie wollen Gäste Gastlichkeit mittlerweile anders erleben? Nochmal gerne das Beispiel an der Darreichungsform eines Tellers, mal so und übermorgen ganz anders. Wie hat sich das verändert?
Ja, also es hat sich auf jeden Fall dahingehend verändert, dass die Leute sich nicht mehr zufrieden geben mit Nichtinformationen. Also meiner Erfahrung nach wollen die Gäste wissen, wo kommen die Produkte her. Es ist viel wichtiger, was konsumiert wird und wie, auch im Hinblick auf Tierwohl und auf artgerechte Haltung, Gott sei Dank. Was natürlich auch irgendwie so ein bisschen die eigene Gesundheit ausmacht. Also dieser komplette Hedonismus oder diese Völlereijahre, die sind, glaube ich, vorbei. Die Menschen wollen wissen, wo kommt mein Produkt her, wie wurde es aufgezogen oder angebaut. Und letztendlich geht der Trend, was heißt Trend, was ist ein Trend, aber die Vorliebe, die Präferenz bei den allermeisten Gästen geht auch dahin, dass es einfach lockerer ist. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal besprochen, dass es bei uns sehr, sehr locker ist, aber extrem professionell. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und dass es auch nicht mehr so lange dauert. Kein Mensch möchte mehr 6 Stunden irgendwelche Degustationsmenüs ja, essen, die wirklich exorbitant, ja, und die einfach viel zu, die einfach auch viel zu groß sind. Ja. Also wenn man sich, die Portionen haben sich auch geändert. Jetzt gibt's ja diese unsäglichen Kommentare von Leuten, die ja wirklich gar keine Ahnung haben von solchen Restaurants, dass man, ja, da wird man ja nicht satt und das ist ja so wenig auf dem Teller und so. Also ich habe schon alles erlebt, aber in so einem Restaurant bin ich immer satt geworden. Das kann ich sagen. Und jeder, der da was anderes behauptet, der outet sich einfach als sehr, sehr unerfahren, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin wirklich noch nicht satt geworden. Aber die Leute wollen auch nicht mehr diese Völlerei und die Leute wollen auch nicht mehr dieses stundenlange und dann diese große Oper und dieses belehrende und dieses lehrerhafte, drehen Sie bitte Ihren Löffel in der Suppe links rum, weil rechts rum schmeckt's nicht, und dann erstmal eine halbe Stunde gute Erklärung, was sich der große Meister dabei gedacht hat, das will kein Mensch. Und mit diesen Regeln brechen wir ganz bewusst und absichtlich, und da sind wir auch wieder da wiederhole ich mich auch wieder, ich möchte es einfach so machen, anbieten für den Gast, wie ich selber gerne hätte. Und das ist einfach beschwingt und locker. Essen gehen muss Spaß machen, soll Spaß machen, kann extrem viel Spaß machen. Und ich finde auch, kein Mensch und vor allem nicht der große Küchenchef sollte sich so ernst nehmen. Und wenn man sich mit ein bisschen Humor begegnet gegenseitig, dann ist das so viel leichter, das Leben, und so viel schöner und so viel beschwingter. Und so versuchen wir das zu machen.
Ich hatte gerade auf den Lippen liegen, zu sagen, ja, du hast gut reden, du bist so lange schon dabei und hast dir dementsprechend völlig zu Recht deine Sporen verdient und kannst die Sachen sprichwörtlich ein bisschen lockerer angehen. Stimmt aber so ja nicht. Ich hatte die Jungs vom ARK in der vergangenen Folge hier zu Gast, die ja auch jetzt in Hamburg einen Stern erkocht haben und die ja von Anfang an gesagt haben, wir machen das so, wie wir Bock drauf haben. Und wir fahren dort einen Abend oder einen Service, der genau so ist, wie wir ihn uns vorstellen. Und ich erkenne da ehrlicherweise sehr viel Parallelen bei denen zu dem, was du erzählst und umgekehrt übrigens auch. Was mich zu einer kurzen Frage bringt, weil du eben sagtest, es stimmt natürlich nicht, dass man nicht satt wird. Ich hatte bei den Jungs vom ARK in einem Gang das Gefühl, dass ich unheimlich gerne einen Nachschlag davon hätte. Hm. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Macht man das nicht oder würde man den nicht bekommen? Und wenn ja, würde der nachbepreist werden? Oder ist das einfach nicht der gute Ton, dass man einen besonderen Gang, der einem besonders gut geschmeckt hat, einfach nochmal einen Nachschlag hat? Oder gibt's den vielleicht gar nicht mehr, weil ihr das sozusagen abgezählt habt?
Nee, kann ich ganz kurz erzählen. Ich finde, es ist ein Riesenkompliment, wenn jemand sagt, das hat mir so gut geschmeckt, ich würde den Teller gleich nochmal essen.
Ah, ja.
So, der wird dann aber auch nachbepreist. Also hallo, ne, wenn du jetzt sagst, das ist aber ein toller Wein gewesen, ich möchte noch eine Flasche, da wird die doch berechnet, ist doch ganz klar.
Ja gut, die Flasche ist ja auch ein bisschen mehr Inhalt.
Ja, oder ein Glas. Also wenn du sagst, wir beide gehen in die Kneipe und trinken beide ein Weißbier und du sagst, Mensch, war das ein tolles Weißbier, ich möchte noch eins, dann ist doch ganz klar, dass der, oder du sagst beim Eisdiele, das tollste Pistazien-Eis der Welt, ich nehme noch eine Kugel, warum sollen der dir jetzt eine Kugel schenken?
Ja, verstanden.
Aber natürlich, wenn jemand sagt, oh, so eine tolle Soße, kann ich noch mal ein bisschen Soße haben, das wird auch nicht berechnet. Wenn einer sagt, die Praline war so toll, darf ich noch eine Praline haben, wird das auch nicht berechnet, ja. Und wenn einer sagt, ich hätte gerne irgendwie ein Stück Brot für zu Hause, morgen zum Frühstück, können Sie, weil das so lecker war, dann gebe ich das auch mit. Ja? Aber wenn einer ein komplettes Gericht noch mal essen will, dann muss er das auch bezahlen. Das kommt manchmal vor. Ich empfinde das als großes Kompliment. Man muss allerdings auch den Gästen sagen, es freut mich extrem, aber bitte bedenken Sie, dass noch einiges kommt. Also so muss man es dann, weil ich habe ja nichts davon, wenn der dann sagt, jetzt habe ich noch einen zweiten Lammhauptgang gegessen, dafür bestelle ich Käse und die zwei Desserts, die noch folgen, bestelle ich dann ab. Das wäre ja auch schade.
Ja, oder
aber ich finde, ich kann nur jeden ermutigen, jeden Gast, einfach so zu sagen, einfach das zu äußern, was er möchte und wie er es empfindet, weil das gehört ja auch zu einer Kommunikation, dass ein Dialog stattfindet. Und ich finde, sag doch einfach, wenn du sagst, das war so toll, ich hätte gern Nachschlag, wie auch immer, nochmal Soße, nochmal Beilage, nochmal Fleisch oder vielleicht sogar das ganze Gericht, dann ist das bei uns im Haus ein Kompliment. Ich finde das schön.
Und sag mal, im Gegensatz zu der Lockerheit, die heute in Sprache, Timing, Körpersprache etc. vorherrscht, gibt es Formen von klassischer Gastlichkeit, wo du sagst, die ist heute immer noch wertvoll, obwohl sie vielleicht schon altmodisch geworden ist?
Ja, also ich liebe ja auch altmodisch. Ich liebe das. Ich liebe Oldschool. Also beispielsweise, ich war jetzt unlängst in der Wielandshöhe in Stuttgart. Ich liebe das, dass die dann mit alten Silbersaucieren kommen und dass die, wir hatten einen Crepe, also es war jetzt nicht im Sommer, keine Angst, aber es gab einen Crepe am Tisch flambiert und es gab einen Huhn am Tisch trangiert und so. Ich liebe sowas. Ich finde, es gibt so schöne alte Zeremonien von Servicearbeit auch. Die Arbeit am Gast vom Service ist ja was ganz Wunderbares, Sinnliches. Wenn jemand dir einen Käse aufschneidet und erklärt, wenn jemand dir, was weiß ich, jetzt eine alte Flasche Portwein mit dieser Zange öffnet und wenn jemand überhaupt eine Flasche Wein karaffiert, wenn jemand deine Weingläser vorher viniert, wenn jemand dir ein großes Stück Fleisch oder ein Geflügel oder einen Fisch am Tisch trangiert oder von mir aus auch eine im Ganzen gebackene Fenchelknolle, ist ja wurscht. Das ist doch was Himmlisches und das ist so herrlich oldschool, mit dann vielleicht noch wirklich mit sehr altem Equipment. In Frankreich gibt's so tolle Läden, wo diese alten Entenpressen stehen, die ein Vermögen kosten. Ich finde, das ist ganz wunderbar. Und ich liebe Oldschool, ich liebe altmodisch und ich finde, sowas darf nie verschwinden und sowas hat immer seine Berechtigung und ich suche eher das Traditionelle als das Pseudomoderne.
Ich kann jetzt, während du gesprochen hast, weil es so interessant ist, konnte ich jetzt nicht parallel googeln, ein Weinglas venieren, was ist das?
Das bedeutet, du bestellst dir jetzt einen Wein und der Kellner, der Sommelier, der Kellner, ist ja wurscht wer, der viniert das Glas. Das heißt, er gibt dir jetzt einen Schluck Wein ins Glas und schwenkt das Glas quasi aus mit diesem Wein.
Ah ja, okay.
Diesen Wein gibt er dann wieder zurück in ein anderes Gefäß, aber dein komplettes Weinglas, welches du für diesen Wein jetzt benutzt oder nutzt, um daraus zu trinken, ist komplett benetzt im Prinzip mit diesem Wein. Und das ist was ganz Wunderbares. Erstmal ist das ein sinnlicher Akt und was sehr Schönes und was sehr selten geworden ist, weil das natürlich auch ein bisschen Zeit kostet und Arbeit macht. Das heißt, die Zeit muss ich natürlich erstmal ein Sommelier nehmen. Und du hast aber diesen kompletten dieses komplette Glas ausgeschwenkt mit diesem Wein und dann hast du ein ganz anderes Erlebnis, wenn du da reinriechst oder wenn du dann probierst.
Stark, das finde ich gut. Wieder was gelernt. Also ein Weinglas vinieren. Okay, jetzt hat der Gast also entweder, ich nenne es jetzt mal salopp, die etwas modernere Art der Lockerheit im Gastraum oder an der einen oder anderen Stelle wird dann doch noch das Glas viniert. Dann hat also etwas die oldschoolige Art und Weise. Woran merkt ihr denn im Alltag, dass ein Gast sich wirklich gut aufgehoben fühlt bei euch, jenseits vom Essen, das ja sowieso auf allerhöchstem Niveau ist? Also woran merkt ihr, dass sich ein Gast pudelwohl fühlt bei euch?
Also ganz einfach, wie im privaten Leben auch. Zuhören und schauen, beobachten. Und einfach auch irgendwie natürlich, du musst eine gewisse Empathie mitbringen, damit du überhaupt irgendwie eine Antenne hast für andere Menschen und für Stimmung von anderen Menschen, das ist ganz klar. Aber wenn du einfach aufmerksam beobachtest und zuhörst, dann merkst du ja, ob dein Gegenüber sich wohlfühlt oder nicht. Das ist egal, ob du jetzt dich im Zug im Bordbistro begegnest oder ob du ein Gespräch hast beim Gassi gehen mit deinem Hund, ob du jemanden triffst auf der Wiese. Du merkst doch, ob der Gegenüber sich wohlfühlt, ob der irgendwie eher so auf Abneigung ist oder ob der auf Abwehr vielleicht sogar ist. Das ist ja im Restaurant nichts anderes. Einfach zuhören, beobachten und empathisch sein. Das klingt einfach, ist es ganz und gar nicht, aber das ist großer Teil der Arbeit am Gast vom Service. Und ich bewundere wirklich jeden Kellner, jede Kellnerin, weil das ein ganz fantastischer Beruf ist, der so wichtig ist fürs Restauranterlebnis. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin so sozialisiert worden früher in alten Stationen, da war der Service, hat nicht den Stellenwert gehabt, wie er jetzt hat, schon gar nicht, wie er den bei uns hat und schon gar nicht auch, wie er den mittlerweile bei mir hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, shame on me, das ist ein großer Fehler, beziehungsweise das ist für mich eine große Errungenschaft, dass ich da heute ganz, ganz anders drüber denke. Ich sag's ganz ehrlich, bitte steinigt mich. Ich habe früher den Service nicht so respektiert, wie ich es heute tue. Und ich habe das auch nicht verstanden, weil ich einfach dumm war, wie wichtig auch der Service ist für einen tollen Ablauf, für ein tolles Erlebnis, für alles. Letztendlich auch, bitte nicht falsch verstehen, aber letztendlich ist der Service für mich auch brutal wichtig für mein eigenes Portemonnaie. Weil ein guter Service entscheidet auch, ja, wie klar. Ist denn das Upselling, ja. wie ist denn der Weinverkauf, wie fühlen sich denn die Leute wohl? So, das ist so wichtig. Und sag dir ganz ehrlich, Sebastian, ich gehe lieber in ein Restaurant, wo ich sage, der Service ist exorbitant gut, hier fühle ich mich einfach wie zu Hause. Das Essen muss auch gut sein, aber ich würde in kein Restaurant wiederkehren, wenn das Essen super ist und der Service hat mich total, total enttäuscht. Das würde ich nicht machen.
Ich überlege gerade, ich hoffe, dass ich mich nicht täusche. Ich meine, bei Daniel Hamm hier, 11 Madison at the Park, war das in dem Restaurant so, dass dass die Küche auch mal den Service macht?
Ja, aber das ist ja bei uns genauso, ne? Wie ich es gesagt habe, durch die offene Küche.
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Es gibt mehrere Restaurants, aber das ist so, ja, das ist, ich finde, das ist einfach wichtig auch für das gegenseitige Verständnis innerhalb der Bereiche. Ich sage ja gar nicht innerhalb der zwei Teams, weil wir sind keine zwei Teams, wir sind ein Team, aber wir sind zwei Bereiche. Service und Küche sind zwei verschiedene Bereiche. Und dass die Akzeptanz und das gegenseitige Verständnis ist so viel höher, wenn jeder weiß, was der andere macht und was der andere leistet, als wenn man sagt, ja, das sind ja jetzt hier nur die Tablettträger und die Tellerträger, ihr geht jetzt mal schön raus, wir sind die tollen Köche. Wenn ich sowas mitkriege, da bin ich fuchsteufelswild. Ich habe aber selber früher so gedacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber das ist so dumm und so falsch. Bei uns ist es eine Mannschaft und die Köche profitieren davon, wenn sie auch mal wirklich draußen sind und sehen, was der Service leistet und was der Service auch ertragen muss. Ja, du gibst dich auch den Launen hin von nicht alle Gäste sind super nett, nicht alle Gäste sind extrem zufrieden, nicht alle Gäste sind super, super sympathisch. Es gibt auch Leute, die Menschen ziemlich komisch behandeln und von oben herab. Und das ist etwas, was du auch aushalten musst oder beziehungsweise was du in der Situation aushalten musst, weil wenn sich einer nicht benehmen kann bei uns, dann muss er gehen. Ich stelle mich da immer jederzeit vor meine Mannschaft. Da bin ich immer pro Team anstatt pro Gast. Wenn ich merke, dass da irgendwas nicht gut läuft oder irgendwie verrutscht an Stimmung, dann höre ich mir das an und wenn ich dann bewerte, okay, das ist jetzt ein Gast, der sich nicht benimmt, dann spreche ich mit dem Gast. Da stelle ich mich immer vor meine Mannschaft.
Und bringen denn eure Gäste die Form der Veränderung, wie ihr sie lebt, die Jahre mitgebracht haben, Bringen die Gäste die in der Regel auch mit, weil sie sie auf anderen Ebenen des eigenen Lebens erfahren haben? Oder fällt die an der einen oder anderen Stelle auch oft öfters mal auf, vielleicht bei Stammgästen oder bei Gästen, die du aus dem Bayerischen Hof noch kennst und die dann ins Jan kommen, dass du die auch an eine neue Form der Gastlichkeit, nenne ich es jetzt mal, erst heranführen musst und die merken dann, ach guck mal, ist gar nicht so blöd, ich nehme das Beispiel jetzt wieder, weil es so herrlich ist, ist gar nicht so doof, dass der Teller bei jedem Gang von der anderen Seite gereicht wird.
Ja, oder dass es bei uns keine Tischdecken gibt, ja. Also das ist ja, es gibt ja immer noch, das sind zugegebenermaßen,
aber... Was sind das für Tische, für ein Material?
Wir haben schöne Holztische, das sind dunkle Holztische, das sieht wunderschön aus, du wischst da einmal drüber, dann ist es blitzblank sauber, also weißt du, und es sind zugegebenermaßen, das sind zuallermeist sind es ältere Leute. Und das meine ich gar nicht böse, im Gegenteil.
Nee,
aber weißt du, mit denen kannst du dann auch reden und die verstehen es dann auch, wenn ich sage, ja, wissen Sie was, ich kann Ihnen das erklären. Alle reden von Nachhaltigkeit, alle reden von Umweltschutz, alle reden von Ressourcenschonung, alle reden aber auch von Mitarbeiterschonung. Also für mich, wenn ich jetzt zwei Services habe, freitags beispielsweise, mittags und abends, dann bedeutet das, dass ich zweimal Tischdecken reinige, dass ich die bügele, dass ich die auftrage, dass ich die abtrage. Also wie gesagt, Spülmittel, Ressourcen, Umweltschutz, es kostet mich unglaublich viel Kohle und vor allen Dingen habe ich Mitarbeiter, die nichts anderes machen, als diese Tischdecken aufzutragen, dann zu bügeln. Da kann ich doch, vor allen Dingen, welchen Mitarbeiter soll ich dafür begeistern? Hier, du musst jetzt 3 Stunden bügeln. Der ist doch viel zufriedener, wenn er was über ein neues Gericht erfährt, wenn er Service am Gast macht, wenn er dir einen Wein erklärt, wenn er dir eine Speise erklärt, wenn er einen Teller rausbringt, wenn er einen Teller reinbringt, dann ist er doch viel. Das ist doch Servicearbeit. Ich kann doch nicht sagen, dein Job ist heute 4 Stunden zu bügeln.
Also kannst du nicht. Ich habe deswegen gerade kurz überlegt, weil ich mich dabei ertappt gefühlt hatte, ich würde es machen. Ich liebe Bügeln. Ich mag es einfach total gerne. Aber unterm Strich verstehe ich natürlich genau, was du meinst. Und vor allem auch diese Denke.
Du bist der zweite Mensch, den ich kenne, der sagt, er bügelt gerne. Meine Mutter sagt, sie bügelt gerne. Ich kann es mir nicht vorstellen. Sie sagt, das ist so was Meditatives. So.
Ja, und ich sag dir noch was.
Ich hasse Bügeln, ehrlich gesagt.
Das habe ich mal von einer Profidame gelernt, die nicht weniger als die älteste Wäscherei Hamburgs betreibt, oder jetzt nicht mehr, sie ist zu alt, die hat gesagt, man kann Liebe einbügeln. Und ich fand diesen Gedanken so schön, sich einfach zu denken, jetzt mal um bei eurem Beispiel zu bleiben, eine Tischdecke zu bügeln für Menschen, die einen wunderschönen Abend oder Nachmittag verleben werden und ich meinen Teil dazu beitrage, diese perfekte gebügelte Tischdecke mit beizutragen. Also das ist eher so ein bisschen was Romantisches irgendwie und ich kann auch jeden verstehen, der irgendwie sagt, okay, du hast vielleicht ein bisschen viel Mangel eingeatmet, Sebastian. Aber unter dem Strich spiele ich da im gleichen Team wie deine Mutter ganz offensichtlich. Vielleicht treffen wir uns mal zum Bügeln.
Wie gesagt, das ist ja auch was, das kann auch was Sinnliches sein. Und dieser Akt, dann, wenn du dir vorstellst, du schaust in so einen Speisesaal rein, in so ein Restaurant und da sind dann Leute, die da dampft dann und die bügeln dir die. Natürlich hat das was Schönes, aber ich habe mich dagegen entschieden. Das ist einfach eine Zeitersparnis, das ist aber zugegebenermaßen auch eine Kostenersparnis und nicht zuletzt eine Ressourcenersparnis. Und das ist was früher vielleicht in so einem Restaurant vor 30, 40 Jahren war, sowas undenkbar. So, und das ist das, was ja eigentlich der Kontext ist, dass ich sage, man kann durchaus auch mit solchen Konzepten, mit lockerem, aber extrem professionell, ich werde nicht müde, das zu betonen, wie wichtig das ist, eben aber mit einem lockeren, leichten, von Leichtigkeit geprägten Umfeld, kannst du 3 Sterne kochen, kannst du die höchsten Weine reichen, kannst du absolute Weltspitze sein, obwohl du keine Tischdecke auf dem Tisch liegen hast. Fertig.
Also, du hast keine Tischdecke auf dem Tisch liegen. Ich habe in meiner Speisekarte von Studio Gastro ganz viele tolle Sachen mittlerweile stehen. Dummerweise ist eine Seite rausgeflogen, das heißt, die ist blanko. Und ich würde dich unheimlich gerne einladen, lieber Jan, mit zu sagen, was du auf diese leere Seite der Speisekarte schreiben würdest.
Welches Gericht?
Ja, was du willst. Gedicht, ein Gericht, ein Foto, da kann rauf, was du willst. Das ist die Jan Hartwig Jan Seite. Du kannst draufschreiben, was du möchtest.
Okay, also ich war ehrlich gesagt, weiß ich jetzt selber nicht, wie ich drauf komme. Ich versuch's mal zu erklären. Ich würde draufschreiben Königsberger Klopse.
Ja, hast du an Tim Raue gedacht?
Nee, habe ich nicht. Aber ich liebe Königsberger Klopse und ich habe mir gerade gedacht, was würde ich jetzt gerne essen? Ich würde das gerne mal essen und habe mir vorgenommen, ich koche es bald mal wieder. So, warum Königsberger Klopse? Königsberger Klopse ist was sehr Deutsches. Ich kümmere mich kulinarisch um die deutsche Küche. Ich finde, das ist was ganz Wunderbares. Und das ist ein gutes Beispiel für etwas, was fast jedes Kind kennt. Viele lieben es, ganz viele hassen es. Warum hassen sie es? Oder fast besser wäre noch das Beispiel Senfeier. Ich habe Senfeier. Ja, Kapern. Kapern mögen nicht alle, aber man kann sie rauspassieren, dann hast du den Geschmack, weil die meisten mögen das Mundgefühl nicht. Aber es ist sowas Tolles.
Du kannst meine Mutter nicht mal sehen, wenn ich sage, posier mal die Kapern raus, Mutter.
Genau. Nee, ich finde es auch großartig. Ich habe es auch als Kind, ehrlich gesagt, immer schon geliebt, auch Kapern. Mhm. Aber du kannst dich, wenn du da wirklich Sachverstand und Fachkunde und Liebe reinsetzt, jetzt sind wir wieder beim Bügeln mit der Liebe. Man kann auch Königsberger Klopse mit Liebe kochen. Dann nimmst du fantastische Produkte und machst das alles sorgfältig und eben nicht so eine feste, pumpige Soße, sondern eine schöne, zarte, von Säure geprägter, schöne Ergänzung zu diesen Klopsen, zu diesen Fleischklößchen. Ich finde es hinreißend. Und ich verbinde das irgendwie mit dir nach diesem Gespräch, weil ich finde, das zeigt Bodenständigkeit, das zeigt aber auch Understatement, das zeigt aber auch Erstklassigkeit, wenn man es nämlich erstklassig vorbereitet und zubereitet. Und das ist was ganz, ganz hinreißend und köstliches, aber eben vor allem auch bodenständig und nichts Überkandideltes. Und genauso sehe ich auch mein Restaurant. Wir sind nichts, wir machen einen ganz, ganz tollen Job im Team. Wir bieten das Beste an in dem Moment, wo ich der Meinung bin, das ist jetzt das Beste, was wir euch servieren können. Aber das ist keine Rocket Science und das hat nichts mit, das ist keine, nichts Artifizielles und nichts Überkandideltes.
Also das mit der Rocket Scientist, das siehst du, glaube ich, ein bisschen exklusiver als andere, aber ich weiß, wie du es meinst. Die Königsberger Klopse sind gekauft, finde ich großartig. Trotzdem hast du mich mit den Senfeiern, das ist nämlich eins meiner Leibgerichte, nochmal neugierig gemeint, da habe ich dich nicht unterbrochen. Was wolltest du noch mit den Senfeiern sagen?
Also Senfeier habe ich immer ganz gerne gegessen und habe es dann gehasst, als ich im Ritz-Carlton in Wolfsburg gearbeitet habe, weil wir hatten eine Mitarbeiterkantine und die da gab es
das. Wann waren das?
Das war 2007 bis 14, also die 7 Jahre, bevor ich in München angefangen habe.
Da hat nicht mehr der Effenberg in Wolfsburg gespielt, oder? Weil nee, das heißt der hätte im Ritz-Carlton immer gewohnt.
Na, also das weiß ich nicht mehr. Also da hat Ivica Olic gespielt zu der Zeit. Ah, und ja. Wie hieß denn der Grafit und so?
Wo sie Meister wurden.
Da auch. Sind sie Meister geworden. Da war Magath ja Trainer, der Quelix, haben sie ihn ja genannt damals.
Da war dieses geile Hackentor gegen Bayern München von Grafit.
So, und wie hieß denn nochmal der geile Torwart, der Schweizer? Diego,
hieß ja, er nicht ich weiß Diego, schon, komme ich gleich drauf.
Diego mit Vornamen, glaube ich, weiß ich auch nicht mehr. Also es war auf jeden Fall ein toller Kader, für damalige Zeiten, heute nicht mehr so. Aber gut, jedenfalls, es gab jeden Donnerstag in dieser Mitarbeiterkabine, nicht Kabine, sondern Kantine, gab es Senfeier und ich habe es gehasst, wenn ich schon gerochen habe, weil das waren dann so grau gekochte Eier mit vorgeschälten Kartoffeln und dann so eine widerliche, pampige Soße, die du schneiden konntest. Und das ist schade, ja. Ich habe da lange einen Bogen drum gemacht und habe es dann erst vor kurzem bei mir im Restaurant wieder auf die Karte gesetzt als kleines Amüsbusch, weil ich dachte, das ist eigentlich schade. Ich liebe Eier, ich liebe Kartoffeln, ich liebe Senf. Und dann habe ich halt ein kleines, zartes Amüsbusch gemacht, was wirklich in einem Haps weg war, mit einem auf den Punkt gegartenen Wachtelei, einer wirklich schönen Senfsoße. Da sind 5 verschiedene Senfe drin verarbeitet gewesen. Ein bisschen, um das Ganze so ein bisschen locker zu machen, so eine Art Kartoffelcouscous mit ein bisschen Brokkoli drin. Also die Kartoffeln ganz klein geschnitten, ein bisschen Brokkoli war da drin und wirklich eine tolle Soße, ein bisschen Schnittlauchöl. Und dann war das ganz, ganz fein und zart. Ein bisschen Forellenkaviar war noch dabei. So, und das, sowas kann sehr fein und elegant sein. Und sowas kann aber auf alle Fälle auch 3 Sterne sein, ja. Und das ist wichtig, dass man eben auch einen strammen Max-Weltklasse machen kann. Und andersrum kannst du aber auch einen Steinbutt vergeigen, indem du ihn zu trocken brätst oder indem du ihn zu roh lässt, dann ist er nämlich zäh. Nee. Man kann alles mit Hingabe und Liebe machen und man muss sich halt ein bisschen mit beschäftigen und man muss auch ganz wichtig Zeit investieren, weil das ist etwas, was ich auch jedem Hobbykoch ans Herz legen kann. Man muss sich einfach die Zeit nehmen, man darf sich nicht abwechseln, lenken lassen und dann wird auch was draus. Weil das ist nämlich das, was viele unterschätzen. Du musst, um was Leckeres zu kochen, da muss es kein mehrgängiges Menü sein. Da muss es auch keine aufwendig stundenlang gekochte Soße sein. Aber ein bisschen Zeit musst du für alle Speisen investieren und ein bisschen, vor allen Dingen eine gehörige Portion Leidenschaft und Liebe, und dann wird immer was Leckeres draus.
Jan, ich danke dir wirklich ganz herzlich. Es hat einen riesengroßen Spaß gemacht. Ich habe nicht nur unheimlich viel gelernt, sondern ich habe richtig gerne zugehört. Ich finde nämlich, du hast einen sehr hohen Gesprächsanteil heute gehabt, und dementsprechend kann man ja auch sagen, hatte das was für sich. Und ich muss sagen, ja, ich habe dir wirklich sehr gerne zugehört, und ich gehe stark davon aus, dass es den Zuhörenden genauso geht. Das solltet ihr dann auch wirklich kommentieren. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Bitte benutzt die Kommentarfunktion für im Idealfall positive Kommentare. Aber wenn euch was missfallen hat, dann dürft ihr das gerne auch machen. Das ist wichtig für den Podcast, um besser zu werden. Abonniert den Podcast. Das ist auch wichtig für den Podcast. Also das kann man ganz einfach machen, indem man dieses Glöckchen drückt. Und diese Folge ist es ein für alle Mal, möchte ich das sagen, was heißt ein für alle Mal, möchte ich ganz deutlich sagen, auf alle Fälle wert. Es hat riesengroßen Spaß gemacht, lieber Jan. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Sommerurlaub mit deiner frisch gewachsenen Familie, und möchte allen anderen noch sagen, vergesst bitte den Genitiv, der kommt schon irgendwie durch. Rettet lieber den Konjunktiv, der hat Würde. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, macht's gut. Ciao, Kakao.
Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir. Tschüss.
Ciao.
Das war Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends, ist eine Mehr-geht-nicht-Produktion in Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein, Produktion Studio Hebel Broadcast, Veronika Bisetic und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetic. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.